SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist Sonntagmorgen. Ich bin hier mit meinen beiden Gästen im Radiostudio Zürich in der orangigen Sofagruppe. Natürlich sind wir 2 Meter auseinander. Und auch heute sind wir hier ohne Publikum, das heisst ohne Applaus, ohne Lachen. Aber wir wissen, dass ihr irgendwo im Land seid und uns zuhört. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Schön seid ihr auch heute bei uns dabei. Bei mir vis-à-vis sind ein kleiner älterer Mann und eine kleine jüngere Frau mit reichhaltigen Lebensgeschichten und einer rechten Portion Abenteuerlust. Martina Fuchs, keine Schweizer Fernsehjournalistin, hat je so ein grosses Publikum gehabt wie sie. 5 Jahre hat sie in Peking beim chinesischen Staatsfernsehen gearbeitet, mit 100 Millionen Leuten, die dort zuschauen. Und überhaupt ist sie weit in der Welt herumgekommen. Sie hat in Kairo und in London und in Dubai schon gelebt und hat sage und schreibe 9 Sprachen. Die Martina Fuchs ist in Aarau aufgewachsen, ist 37 und ist heute in Zürich und in London daheim. Guten Morgen, willkommen persönlich, Martina Fuchs.
Schönen guten Morgen.
Und bei mir ist auch Hans-Jörg Schertenleib, er ist Schriftsteller von Beruf und auch er ist weit herumgekommen. 22 Jahre hat er in einem alten Schulhaus in Irland gewohnt. Jetzt lebt er zur Hälfte im Aargau und zur anderen Hälfte in einem kleinen Häuschen auf einer kleinen Insel vor der amerikanischen Ostküste. Aufgewachsen ist Hans-Jörg Schertenleib in Zürich in bescheidenen Verhältnissen. Er hat eine relativ wilde Jugend hergelegt. Er schmunzelt mit Rebellieren, Töffli frisieren und Schallplatten stellen. Jetzt ist er 62, zum zweiten Mal verheiratet. Guten Morgen euch. Willkommen persönlich, Hans-Jörg Schertenleib.
Guten Morgen.
Hallo.
Grüezi.
Wir leben in einer speziellen Zeit, einer Coronavirus-Zeit. Nachrichten sind voll, viele Leute haben Angst, sind verunsichert. Was macht das mit euch ganz persönlich, Hans-Jörg Schertenleib, das Virus?
Was den Alltag betrifft, erstaunlich wenig. Sonst versuche ich, so wenig Zeitung wie möglich zu lesen, seit einer gewissen Weile, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Es fängt mich an, im Kopf oben besetzen, auf eine unschöne Art und Weise. Und ja, wie reagiert man auf die Nachrichten? Und ich will auch nicht zu viel darüber reden mit anderen Leuten. Es klingt jetzt so, wenn ich es verdrängen will. Vielleicht ist das zu einem gewissen Teil sogar wahr. Wenn es meinen Alltag mehr würde beeinträchtigen würde, dann würde ich wahrscheinlich anders reden.
Eure Frau, das hat mir erzählt, ist eine Risikogruppe, weil sie Vorerkrankungen hat. Seid ihr da besonders vorsichtig auch, vielleicht?
Ja, das kann man sicher sagen. Ich gehöre ja auch zu einer Risikogruppe mit meinem Alter
das
eigentlich.
Sind 62.
Ja, gut, das ist an der Grenze so. Das schrammt so gerade an dieser Grenze entlang. Aber wir führen sowieso eher ein zurückgezogenes Leben. Und das hilft jetzt natürlich in dieser Situation. Wenn wir ein Paar wären, wo sehr viel ausgeht, dauernd ins Theater geht, ins Kino geht, wahnsinnig einen grossen Bekanntenkreis hätte, dann hätte das viel grössere Auswirkungen, als es hat. Wir leben eigentlich so, wie wir immer leben.
Wir haben eben vor einer Woche miteinander telefoniert und da seid ihr ein bisschen verkältet gewesen. Ist das ein Moment, wo man denkt, oh Jesus, jetzt fängt es bei mir an?
Nicht wirklich, nein. Das denke ich dann höchstens wegen Leuten, mit denen ich vielleicht gleich noch im Kontakt bin. Aber wegen mir selber bin ich erstaunlich ruhig.
Martina Fuchs, was macht das Virus mit euch ganz persönlich?
Auf Chinesisch heisst der Krise Weizi, also der erste Charakter Wei, kommt von Gefahr, Risiko. Und der zweite Teil von dem Wort, der zweite Charakter, kommt von Gelegenheit, Zichui oder Chance. Und man kann natürlich das Leben als Glas halb voll oder halb leer anschauen. Bei mir ist es immer eigentlich recht voll.
Aber es bleibt also immer voll. Positiv in dieser Zeit, geht
ja, ich denke, es ist wirklich eine grosse Chancen und Möglichkeit für die Leute, ihr Leben ganz neu anzuschauen, aus neuer Perspektive und etwas daraus zu machen, mit Innovationen, mit Digitalisierung, mit Kreativität und so weiter. Und ich sehe das natürlich als wahnsinnige schlechte Entwicklung an. Also es ist klar für alle KMUs, für Startups in der Schweiz, in allen Ländern von der Welt. Es hat riesige wirtschaftliche Folgen. Ich sehe es wie 2008 an, die Global Financial Crisis.
Da gehört man gerade Wirtschaftsjournalistin
raus. Ich bin auch betroffen, weil ich habe mein eigenes Business. Ich habe keine Aufträge, was Moderationen und Events anbelangt. Das sind alle gestrichen worden natürlich. Aber es zwingt die Menschheit, alles in andere Augen anzuschauen, aus neuen Perspektiven.
Die sagen, man kann auch neue Sachen vielleicht kreieren oder entdecken. Dir ganz konkret geben jetzt eurem Neffe neuerdings früh Englisch. Ganz wie läuft genau. Das konkret?
Wir tun jeden Morgen am 10 Uhr miteinander skypen. Mein Neffe ist 5 jetzt dann. Und er hat auch, wie ich, eine wahnsinnige Freude an Sprachen. Und das tut mich natürlich sehr motivieren.
Hat er doch ein bisschen
Talent? Soweit kann ich das noch nicht beurteilen. Er ist noch in der Anfangsphase von zum Beispiel Äpfel lernen auf Englisch, Auto oder wie geht's dir, how are you? Aber ich sehe da grosses Potenzial und es macht einfach Spass, jeden Morgen mit ihm skypen und ihm die Freude und die Leidenschaft an anderen Kulturen und Sprachen mitzugeben.
So lernt er Tante ganz neu kennen. Aber die sagen jetzt, Leidenschaft für Sprachen, für andere Kulturen. Das sind beides Kosmopoliten, offen für die ganze Welt. Hans-Jörg Schertenleib, wenn nicht gerade Corona-Krise ist, dann zieht ihr euch häufig zurück auf Amerika, auf eine kleine Insel, in ein kleines Häuschen, ich habe es gesagt, und arbeitet dort. Das klingt wahnsinnig idyllisch. Könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen und beschreiben, wie es dort aussieht?
Ja, es ist idyllisch. Allerdings muss man das auch mögen, es allein sein. Ein zurückgezogen
Leben. Seid ihr dort allein?
Ja, also die Insel ist erstens mal klein, die Häuser sind relativ verstreut auf dieser Insel und es findet nicht ein grosses soziales Leben statt in dem Sinn. Ja, doch, ich bin dort, vor allem durch die Art und Weise, wie ich lebe, sehr oft allein. Ich habe dort, wir haben in diesem Haus kein Internet, wir haben keinen Fernseher. Also es sind ganz bewusste Entscheidungen. Das ist übrigens etwas, was ich noch zu der Frau Fuchs möchte anfügen. Ich sehe dass der Virus oder das Virus auch als Chance, allerdings ein bisschen in eine andere Richtung. Wenn es die Leute dazu bringt, einmal darüber nachzudenken, ja, ist das überhaupt richtig, dass immer noch mehr wollen leisten und noch schneller wollen unterwegs sein und noch häufiger wollen unterwegs sein, dann ist das ein schöner Nebeneffekt, wo die schreckliche Situation hätte.
Es hat auch eine wahnsinnige Solidaritätswelle ausgelöst. Also man checkt innen mit alten Freunden, Bekannten. Ich habe gestern ein Telefon von meinem Arabischlehrer aus Kairo bekommen. Meine chinesischen Kameramänner schreiben die ganze Zeit, wie es jetzt geht. Also es ist auch schön, die Verbundenheit zu spüren und ebenfalls sich hinterfragen, wie der Herr Schertenleib sagt, ist überhaupt das Tempo, ist die Richtung, wo die Menschheit hingeht, überhaupt die Richtung?
Also bei dieser Solidarität bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Es kommt mir ein bisschen so vor, wie die Leute, die erst dann anfangen zu beten, wenn sie krank sind. Also warten wir sie mal ab, wenn dann die ganze Sache vorbei ist, ob die Solidarität überlebt. Wenn sie das tut, danke vielmals. Es würde mich nicht erstaunen, wenn es nicht so ist.
Ich möchte mit euch noch mal zurück auf die Insel.
Gerne, ja.
Aber das Häuschen, also seht ihr aufs Meer?
Ja, wir sehen von unserem wirklich kleinen Häuschen, das hat nicht einmal 60 Quadratmeter, auf Seal Harbor runter. Das ist eine kleine, geschützte Bucht, wo zwei Lobster Companies ihren Sitz haben. Also die Schiffe fahren zweimal oder dreimal, je nach Wetter, pro Woche morgen um 3 raus und holen die Lobster zurück. Man sieht aufs Meer, die kleine Insel ist mit einer Brücke mit dem Festland verbunden. Das heisst, also, wir müssen nicht wenigstens zu dieser eh schon langen Reise von der Schweiz aus nicht noch Schiff nehmen.
Jetzt gibt es ja bei euch eine verrückte Geschichte. Also das letzte Buch, das ihr geschrieben habt, das heisst «Palast der Stille». Das spielt auf dieser Insel und da geht es ums Alleinsein, um den Abstand von der hektischen Welt, um die Langweile ein bisschen. Man fängt da mit der Katze reden. Also eigentlich ist ja das genau, was wir jetzt in dieser Coronavirus-Zeit gezwungen sind zu machen. Das habt ihr ein bisschen gegant, oder wie ist das?
Überhaupt nicht. Nein, das ist einfach die Art und Weise, wie ich gerne lebe. Das Verblüffende ist, ich habe das in Irland schon erlebt. Ich habe 22 Jahre in Irland auch sehr abgelegen gelebt. Immer wieder habe ich von Freunden und Bekannten gehört, oh leck, das muss so lässig sein, endlich einmal seine Ruhe haben und allein sein. Und es war immer das Gleiche, wenn die Leute mich besucht haben, die ersten zwei Tage sind sie begeistert gsi. Am dritten Tag haben sie angefangen, Krach bekommen mit ihren Partnern. Mhm. Am vierten Tag haben sie es mir vorgeworfen, dass ich sie überredet habe, dort hinzukommen. Also die Langeweile, die sie vorher erwähnt haben, Frau Hasler, die halten ganz viele Leute
und
nicht
dir?
Aus.
Und dir?
Ich halte sie gut aus. Ich finde Langeweile etwas vom Schönsten, was es gibt. Vielleicht bin ich selber ein langweiliger Mensch. Man müsste vielleicht einmal aufhören damit, alles spannend und abenteuerlich. Darum habe ich vorher so reagiert, wo sie gesagt haben, ich hätte eine wilde Jugend hergelegt. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich bin in der wohlbehüteten Schweiz aufgewachsen, bin 9 Jahre in der Schule, also so wild, weil ich viel Haschisch geraucht habe und mit der Polizei zu tun hatte. Also ich würde das nicht als wilde Jugend bezeichnen.
Aber eben, also ist es denn so, redet offenbar immer eine Katze dabei, wenn es geht? Der Mr. Pop ist in Irland dabei. Redet ihr denn mit der Katze?
Das habe ich schon als Kind gemacht. Aha. Also ich habe nicht meinen Eltern mich geöffnet. Auch nicht meine zwei Schwestern. Gefundenes Fressen für jeden Psychiater.
Sind Sie denn ein Tierflüsterer?
Schön, dass Sie das sagen. Ich behaupte, das bin ich bei Katzen. Ja, doch, glaube ich.
Ihr könnt nicht leben ohne Katze, hat er mal gesagt. Jetzt, weil ihr das Leben gehört vom Hans-Jörg Schertenleib, Martina Fuchs. Also, bei euch habe ich das Gefühl, ist es total ein Gegenteil. Also, ihr wohnt mitten in der Grossstadt London, wo das Leben pulsiert. Ihr habt dort eine Wohnung. Ihr arbeitet immer irgendwo anders, jetzt als Freelancer unter anderem noch beim chinesischen Fernsehen. Erzählt mal, wie sieht es bei euch aus daheim, im Unterschied?
Es ist gerade ein bisschen Yin und Yang, also schwarz und weiß, aber das ist natürlich relativ. Bei mir muss einfach immer etwas gehen. Mhm. Ich habe panische Angst vor Routine und Langweile. Der Status quo ist etwas, das No-Go ist bei mir. Ich denke, ich habe fast ein bisschen Anzeichen oder Symptome von ADHS. Und zwar, dass ich einfach immer hyperaktiv muss sein, es muss etwas gehen. Mhm. Und ich habe einfach Angst, dass das Leben an mir vorbeizieht. Mhm.
Und ihr seid immer überall irgendwo und sammelt offenbar, wenn wir ein bisschen zu eurer Wohnung noch gehen, Kulturgegenstände aus allen Ländern.
Wohnung jetzt? Also ich habe jetzt
London.
Zwei,
jetzt aber London.
Es sieht ähnlich aus. Also ich habe sehr gerne Geschichte und sehr gerne Wohnungen, die eine Story erzählen. Und in London und in Zürich wohne ich in ehemaligen Fabriken. In London ist es eine ehemalige Baumwollfabrik. In Zürich ist es eine ehemalige Autowerkstatt. Und das hat wahnsinnig cooles Industrial Design und sieht so loftmässig aus. Aber innen habe ich das ausstaffiert mit all meinen Reisegegenständen und Souvenirs. Also es ist wirklich ein ethnografisches Museum in London und in Zürich.
Pantoffeln aus Marokko oder es hat irgendwo, ich weiß jetzt nicht in welcher Wohnung, ein Säbel aus dem Jemen.
Ganz genau.
Also, was ist ein mit Säbel
aus dem Jemen, Rosenwasser aus Iran, Zigarren aus Kuba, afrikanische Statuen, goldige Buddhas aus Thailand und so weiter. Aber der Säbel aus Jemen ist ein ganz besonderes Prachtstück und liegt mir sehr am Herzen. Nicht nur, dass es ein Selbstverteidigungsmittel wäre, wenn da plötzlich ein Einbrecher würde kommen. Aber das habe ich mir im Jahr 2000 zugelegt. Ich war mehrere Mal im Jemen. Ganz zusammengerechnet etwa ein halbes Jahr habe meine Masterarbeit für die Uni Genf dort geschrieben über den Kleinwaffenhandel im Jemen. Weil das war schon damals ein Problem, dass sie mehr kleine Waffen, also AK-47s und Kalaschnikows und so hatten im Jemen als Bevölkerung selber. Das war damals mal 17 Millionen die Bevölkerung des Jemen. Und ich habe dort auch Arabisch studiert, in der Hauptstadt Sanaa. Und im Jemen ist der Säbel im Gürtel ein Zeichen für Maskulinität, ein Symbol für Männlichkeit. Heutzutage haben sie halt im Gürtel nebendran auch noch ein Nattel natürlich. So ein bisschen der Kontrast. Aber es war immer eine Zeitreise gewesen. Und ich habe dann vor dem 9-11 2001 das Waffenstück, den Säbel, gekauft und sogar noch dürfen on board nehmen. Ins Flugzeug ist mir noch nicht weggenommen worden. Und ich habe wahnsinnig gerne Geschichte und Kultur und das ist so ein Zeichen.
Wie gehört das? Sie sind beide viel unterwegs. Hans-Jörg Schäterleben, Sie sind 22 Jahre in Irland gelebt, auch bei diesem alten Schulhaus, oder Ihre Spass, jetzt seid ihr zu Amerika zum Teil. Also wieso braucht ihr das, dass ihr immer fort müsst und nicht irgendwo in diesem Aargau schreiben könnt?
Na gut, also erstens komme ich ja nicht aus dem Aargau. Ich bin in der Stadt Zürich geboren und aufgewachsen und habe da 19 Jahre gelebt. Ich würde mich auch nie als Reisende bezeichnen. Mhm. Ich reise nicht mehr gern. Als junger Mensch bin ich gern gereist. Mittlerweile reise ich nicht mehr gern in Zeiten von EasyJet und Ryanair.
Aber dann müsst ihr ja gleich fort. Ihr müsst ja fort.
Ja, aber fortgehen ist bei mir etwas anderes. Also wenn ich neu mit hergehe, dann immer für länger. Also das teile ich offensichtlich mit der Frau Fuchs. Also Stillstand ist für mich auch etwas vom Schlimmsten. Das beißt sich für mich aber nicht mit Langeweile, im Gegenteil. Also an anderen Orten leben, an Orten, die mich herausfordern, weil ich nicht weiss, wie sie funktionieren, weil alles anders tickt, als ich es gewohnt bin, das dunkelt mich spannend und für mein Leben ganz, ganz wichtig, auch für meine Arbeit ganz wichtig. Wahrscheinlich bin ich drum weg in Irland nach 22 Jahren. Es ist mir zur Gewohnheit, das ist ein gefährliches Wort. Ich habe genau gewusst, wie es funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich brauche noch mal eine Herausforderung, die bedeutet, du musst die Welt noch mal auf den Kopf stellen, damit nichts mehr gilt, was du eigentlich als gegeben hinnimmst.
Sie schreiben im Moment am 25. Buch. Das kommt im Herbst raus. Kennt ihr das eigentlich, vor einem leeren Blatt sitzen am Schreibtisch, nichts geht im Kopf und es kommt keine Ziele aufs Blatt oder in den Computer? Ich habe irgendwo gelesen, nach der Trennung von eurer ersten Frau hat es den Moment gegeben, wo ihr blockiert war.
Also ich habe diesen Moment eigentlich jeden Tag 30 Mal. Allerdings ist der Moment sehr schnell vorbei. Ich hatte noch nie eine grössere Schreibblockade. Das lasse ich aber auch einfach nicht zu.
Wie macht man denn das?
Indem man weitermacht. Indem man einfach den Satz stehen lässt und sich sagt, ich kehre zurück zu dem Ding, das nicht funktioniert, das nicht richtig schmeckt, das nicht die richtige Farbe hat. Lass ihn einfach mal stehen, gang weiter, kehre zurück. Und das ist bei mir mittlerweile sowieso so. Ich schreibe jeden Satz mindestens 10 Mal.
Yes.
Und das ist das, was ich liebe an meinem Beruf, in meinem Büro sitzen.
10 Mal?
Ja, bis es stimmt. Also bis ich das Gefühl habe, es stimmt. Es gibt ja dann immer noch Leute, die das Gefühl haben, das stimme ich nicht.
Hilft das Schreiben auch, gerade so eine Trennung verarbeiten?
Ja, Schreiben ist also sicher nicht so, wie es jetzt Adolf Musch bezeichnet hat. Also Schreiben als Therapie, das war bei mir auch nie das Ziel gewesen. Aber es hat schon Situationen in meinem Leben gegeben, wo das Schreiben durchaus kann heilsam funktionieren, indem man nämlich Figuren erschafft, die an meiner Stadt sozusagen Erfahrungen machen. Das ist ja sowieso etwas, was mir am Schreiben immer besser gefällt. Also so der Baron-Münchhausen-Effekt. Also ich kann mich eigentlich schreiben, die 1000 andere Figuren verwandeln. Mich hat auch nie interessiert, wer bin ich beim Schreiben herauszufinden. Ich wollte immer wissen, wer könnte ich sein.
Da gehört man die Leidenschaft von dem, was mit Sprache arbeitet. Martina Voss, ihr habt auch eine Leidenschaft für Sprache und mit Sprache zu arbeiten. Ihr habt es gesagt, ihr touret in der ganzen Welt umlang, Kairo, London, Dubai, Peking, Zürich. Eigentlich wirklich ein bisschen wie eine Nomadin. Was zieht euch? Was zieht euch immer wieder?
Es ist eine Neugier an anderen Kulturen, Sprachen und eben der Drang, dass ich etwas in der Welt verändern will, einen Impact habe für die nächste Generation, für unsere Gesellschaft.
Was denn so?
Ich will den jüngeren Mitmenschen etwas mitgeben. Ich habe selber keine Kinder. Wie sie angesprochen haben, ich habe 2 Neffen, ich habe 2 Gottkinder, Patenkinder in aller Welt, in Sansibar und in China. Aber ich möchte gerne mit den jungen Leuten in der Schweiz und global arbeiten, um ihnen ihren Traum helfen zu ermöglichen. Neue Möglichkeiten schaffen. Zum Beispiel tue ich mit dem St. Gallen Symposium mit den Studenten dort zusammen schaffen. Jedes Jahr das Symposium zu organisieren helfen. Gäste, wichtige CEOs und Business-Leute und Start-ups und so, Entertainment-Stars anzuholen, auch bei der Programmausarbeitung und so ein bisschen als Mentorin wirken. Das Gleiche auch mit der Lang-Lang-Stiftung, wo ich tätig bin.
Das ist der chinesische
Das ist der chinesische Startpianist, den ich vor ein paar Jahren für CNN Money Switzerland interviewt habe. Er ist dann ein guter Freund geworden. Und so helfe ich ihm mit seiner Stiftung jungen Pianisten, junge Talente, junge Musiker, eine internationale Plattform und Auftrittsmöglichkeiten zu ermöglichen und so einfach positives Wirken, einen Impact machen für die Nachhaltigkeit.
Wenn wir gerade bei China sind, Martina Foster, hat ja etwas wirklich sehr Spezielles gemacht. Sie war seit 5 Jahren in Peking, hat dort gelebt, sie war Moderatorin, Reporterin vom chinesischen Staatsfernsehen CCTV, hat Wirtschaftssendungen gemacht. Sie dort schon eine lange Geschichte über Beziehungen dort hergekommen. Aber sagt mir, wie ist das am Anfang gewesen? Ist das so ein bisschen Aktion kaltes Wasser oder wie ist das gegangen?
Es ist wirklich ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Also ich bin ja vom Golfen gekommen, also Dubai war meine Basis für Reuters, wo ich 5 Jahre lang geschafft habe als Fernsehproduzentin und Wirtschaftsjournalistin. Und dann habe ich gefunden, jetzt ist es einfach Zeit, um auf den Zug aufzuspringen, nach China zu reisen. Und ich finde einfach, immer muss man auf die innere Stimme hören und den Instinkt. Und der ist eigentlich meistens
und richtig. Gesagt, und auf Herz China natürlich. Und ab Chinesisch? China.
Chinesisch konnte ich noch nicht können. Und bin dann wirklich eigentlich ins kalte Wasser gesprungen, wie sie gesagt haben. Aber ich liebe Herausforderungen. Und das war dann die nächste Challenge.
Aber hat er Chinesisch gelernt? Selber,
habe ich dann auf eigene Faust Chinesisch gelernt. Ich habe Bücher angeschafft, ich habe Online-Unterricht genommen, ich habe Apps abgeladen in den 1 bis 2 Monaten, wo wir noch geblieben sind, bis zum Umzug. Und dann hat es halt wirklich so ausgesehen, dass in Peking dort mal im 2012 noch fast niemand in der Hauptstadt Englisch hat können. Und ich bin da wirklich zum chinesischen Fernsehen gekommen. Kameramänner, kein Wort Englisch, Schneidsystem, Software, alles auf Chinesisch. Wir haben noch alte Faxmaschine gehabt, hat alles mal so auf Chinesisch geschrieben werden, die Interview-Requests für Minister und Firmen, Bosses und so weiter. Und das hat natürlich wahnsinnig geholfen, weil ich finde einfach, man muss wie ein Chamäleon sein. Man muss sich dann gerade der Umgebung anpassen und Sprachen lernen, wie der Herr Schertenleib auch erfahren hat, ist einfach das A und das O, wenn man die Leute kennenlernen und die Kulturen versteht.
Und wie kann man das Vertrauen gewinnen? Oder wie habt ihr das persönlich gemacht? Also die Chinesen sind vielleicht nicht ganz so offen Ausländerinnen und Ausländer gegenüber, vielleicht ein bisschen
es ist
skeptisch, was
es
dir da will.
Geschlossene Gesellschaft, wo natürlich Tausende von Jahren Geschichte hat, oder? Und das Vertrauen gewinnen ist wirklich wahnsinnig wichtig und es braucht eine lange Zeit mit den Chinesen. Es hat natürlich geholfen, dass ich bei Reuters gearbeitet habe, weil das hat super guten Ruf gehabt, die News-Organisation, und dass ich eine Schweizerin bin, weil die Schweiz als neutrales Land hat in China einen wahnsinnig guten Ruf. Das haben wir auch gesehen 2014. Mit dem FTA, mit dem Freihandelsabkommen, und die bilateralen Beziehungen sind wahnsinnig gut natürlich. Und mit der Belt and Road Initiative, die dann auch langsam mal angefangen hat.
Gehört man wieder die Wirtschaftsjournalistin, gell? Aber wie habt ihr es persönlich gemacht? Das nicht
jawohl, es hat etwa 3 bis 4 Monate gedauert. Und ein chinesisches Adjektiv heisst Xinku. Das heisst hardworking, also wahnsinnig tüchtig, arbeitskräftig. Und ich bin Workaholic, ich bin wahnsinnig gerne arbeiten, Tag und Nacht, 24 Stunden, wenn es muss sein. Und habe sehr viele neue Ideen und Initiativen an den Tag gelegt. Sei es jetzt Interviewserien mit Zentralbankenchefs in ganz Asien, sei es eine neue Seidenstrassreise von Pakistan über Nepal bis nach in die Türkei.
Also der hat gearbeitet, wie verrückt. Und
wie ein Chines.
Und wie hat er dann gemerkt, dass der Nöcher...
Und dann ist einfach plötzlich einmal 20 runtergefallen. Also erstens einmal habe ich mit Chinesisch wahnsinnig Fortschritt gemacht, mit meinen Kameramännern. Haben wir uns super gut verstanden. Und dann haben sie auch meine Arbeitsresultate gesehen. Und es war lustig, dass sie mir am Anfang sehr misstrauisch gegenübergetreten sind, weil sie mich nicht richtig haben können einordnen, eben wegen diesen verschiedenen vielen 9 Sprachen. Mhm. Und ich hatte mein erstes Jobinterview beim Schweizerischen Geheimdienst. Und das haben sie dann irgendwie mal herausgefunden. Und seitdem haben sie mir gesagt, Reporter 007, James Bond. Aber das haben sie dann einfach lustig gefunden. Und so sind wir uns immer, immer näher gekommen. Und die Kameramänner waren also wirklich rührend gewesen. Am Anfang haben sie mir gesagt, «Ma lauschen», also «Ma» von Martina. Und «Lauschen» ist ein respektvoller Titel für Lehrerin oder Chefin oder Master. Nachher haben sie mir gesagt, «Ma Ziemer», das heisst «Schwester Ma». Und dann, kurz bevor ich gegangen bin, haben sie gesagt, «Ma Tongche». Tongche heisst Genossin, also wie Kameradin, nicht von der Kommunistischen Partei, aber es hat einfach gezeigt, dass ich eine von ihnen bin.
China, haben Sie ja geschert erlebt. War das noch etwas
für die nächste gar Runde? Nicht, nein, gar also, nicht. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe gesehen, ehrlich gesagt, was Reisen betrifft.
Gut. Aber jetzt haben wir gerade gehört...
Auch Sprachen übrigens, also ich rede nicht 9 Sprachen, ich rede 1 Sprache. Ja. Auch beim Wort «tüchtig», das ich vorher gehört habe. Zuerst haben sie gesagt «workaholic», «tüchtig». Beim ersten Teil habe ich noch genickt. Ich bin auch ein «workaholic», «tüchtig». Da merke ich bei mir, wie sich gerade alle Haare aufstellen. Ich will gar nicht «tüchtig» sein. Das ist genau das, was ich am Anfang gemeint habe mit dem Virus. Ich fände es schön, wenn die Leute sich überlegen, ob das Wichtigste ist, dass wir tüchtig sind.
Mhm. Aber «Workaholic», das seid ihr eben, 25 ist das Buch, das im Herbst rauskommt. Und das erste Buch, das ist eine spannende Geschichte, das ist, heisst «Grip», das erste Buch. Ja. Das hat er mit 24 geschrieben. Und dann hat er geschafft, als Küchenhilfe in einem Künstleraltersheim zu Boswil im Aargau. Also morgen irgendwie in der Küche und am Nachmittag geschrieben. Was hat er da für Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, nur die besten. Also das waren 11 Monate gewesen. Das Künstlerhaus Boswil war damals ein Altersheim für mittellose Künstlerinnen und Künstler. Fakt, natürlich oft abgeschoben von der Familie dorthin, weil sie nicht haben können umgehen mit diesen oft unangepassten älteren Menschen. Es hat die jungen Leute auch in diesem Haus in Form von Künstlerkursen, vor allem klassische Musik, also Geigen, ganz berühmte Lehrerinnen und Lehrer, Pianistenkurs und so weiter. So sind die zwei Welten zusammengeprallt. Also einerseits das Altersheim, andererseits ein Kursort für junge Menschen. Und ich zwischen diesen beiden, ja, man kann fast sagen, Fronten. Und ich habe dort in der Küche geschafft, wie Sie richtig gesagt haben, und im Garten. Und die 11 Monate sind für mich wirklich eine Lebensschule.
Warum?
Ja, ich habe die alten Menschen so gerne bekommen, weil ich sehe, sie haben mir vorgelebt, dass man auch mit wenig Geld, wenig gesellschaftlichem Erfolg, auch das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt, ein erfülltes, glückliches und vor allem würdevolles Leben führen. Und die haben mir damals, ich war ja noch sehr jung gewesen, wirklich auch den Mut gegeben, komm, probier's halt schriftstellerisch. Mhm. Ich hatte damals weder einen Verlag gehabt, noch hatte ich reiche Eltern im Rücken. Also ich bin auch ins kalte Wasser gegumpt. Ich habe mir gesagt, doch, jetzt probierst du das. Und ich mache diesen Beruf jetzt seit fast 40 Jahren.
Aber habt ihr da Abgründe gesehen? Das macht eben vereinsamen ja, oder verarmen als Künstler, oder?
Ja, nicht nur als Künstler, sondern als Mensch. Also das würde ich dann nicht mit dem Beruf kurz schliessen. Ja, natürlich, das war die andere Seite gewesen. Also es hat einen alten Mensch, der dort gelebt hat, gegeben, wo ich der Einzige war, dann, also im Sterbebett. Also die andere Seite habe ich sehr wohl auch gesehen bekommen. Aber das gehört ja zu der Lebensschule. Also es war nicht ein Streichelzoo gewesen, sondern es war ziemlich ein Herzleben da gewesen, mit sehr viel Lust verbunden, Freude am Leben. Also das hat mir Mut gemacht. Mhm. Doch.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal, sind die Sprachen ein Thema gewesen bei euch, Martina Fuchs. Ihr könnt 9 Sprachen, also Mundart, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch und Swahili.
Also Mundart habe ich jetzt nicht dazu
gezählt. Aha, habe ich noch etwas sonst vergessen?
Nein, das stimmt. Also eben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch und Swahili.
Ja, also wieso denn Swahili? Das redet man ja irgendwie in Ostafrika.
Dort hat es eigentlich angefangen, Frau Hasler. Also ich bin zuerst einmal als kleines Mädchen, ich bin 12 gsi, an Afrika fasziniert gsi. Ich han über den Julius Nyerere gelesen, über Geschichte,
mit Kultur. 12.
ich habe wahnsinnig früh angefangen, auch über die Politik von diesem Kontinent. Nachher hat es mich richtig nach Ost gezogen und dann eben Asien. Und Lateinamerika war schon immer ein bisschen Teil davon, gewesen, wegen Spanisch und Portugiesisch.
Aber da hat er mit 12 Swahili gelernt?
Ich habe angefangen, Swahili lernen. Das muss gewesen sein mit etwa 15, 16. Und es hat so angefangen, dass ich eigentlich das Ziel hatte, Arabisch zu lernen. Und Swahili hat einen grossen Einfluss von Arabisch. Also etwa 30% der Sprache sind Arabisch. Auch Swahili kommt von Swahil, das heisst Küste auf Arabisch. Und das hat natürlich einen geschichtlichen Grund, weil es viele arabische Händler gehabt an der ostafrikanischen Küste. Und ich wollte dann einfach mit jungen Jahren nach Tansania, nach Ostafrika ziehen.
Wenn wir schon, was wir als Lehrer in dieser Sendung persönlich, wenn wir schon dabei sind, was heisst eben Martina Fuchs, die hört jetzt persönlich, wünsche euch einen schönen Tag auf Swahili. Swahili. Ja.
Mimi Nina Itwa Martina, Sasa Hivi Nina Katika Radio SRF, na Nime Furahi Sahana, sana, na Nina Tumaini Wikendi Njema.
Dann schön, also wenn du jetzt kein Wort verstanden habt, wir sind mit in der Sendung persönlich auf SRF, das hat man vielleicht noch verstanden, das Gast ist Wirtschaftsjournalistin und Fernsehmoderatorin Martina Fuchs und der Schriftsteller Hans-Jörg Schertenleib, der Bücher geschrieben hat wie «Das Zimmer der Signora», «Palast der Stille» oder «Der Krimi, die Hummerzange». Wir haben schon ein bisschen angefangen, Hans-Jörg Schertenleib. Ich wollte ein bisschen zurückgehen noch zu den Wurzeln. Mhm. Ihr habt es schon mal gesagt, Zürich aufgewachsen mit zwei Schwestern, ihrer Arbeiterfamilie, ein einfaches Verhältnis. Der hat viel mit der Katze geredet. Was habt ihr sonst noch für Bilder so aus dieser Zeit?
Eigentlich nur die Besten, also aufgewachsen in Zürich-Albisrieden, also Stadtkreis 9, unter dem Uetliberg, das heisst sehr viel Natur in der Nähe. Albisrieden hat damals einen nahezu dörflichen Charakter gehabt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann aber das Städtische war auch sehr nah, weil wir sind 20 Meter entfernt von der Tramschleife, von der Endstation vom Tram Nummer 3 aufgewachsen. Also das ist, die Stadt ist immer als Verheißung vor der Tür gestanden, sozusagen. Also, und wir haben wirklich gesagt, wir gehen in die Stadt. Also wir sind wirklich am Rand gewesen.
Und was seid ihr so für ein Kind gewesen? Hat er gerne Aufsätze geschrieben? Gerne
gar gelesen? Nicht gerne, nein. Oh. Überhaupt nicht, nein. Und ich habe ganz schlechte Aufsätze geschrieben. Was lustig ist, ein Deutschlehrer von mir, der Alfred Frey, ist dann mal an eine Lesung gekommen von mir und hat dann tatsächlich sich gemeldet im Publikum und gesagt, ja, ich habe es immer schon gewusst, dass aus dem Hansi mal ein Schriftsteller wird. Und das ist so absurd gewesen, weil ich immer 3, 3,5 in den Aufsätzen hatte. Also die Erinnerung, die er hatte, die stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Ich bin in einer kleinen Wohnung aufgewachsen, zusammen mit zwei Schwestern, wie sie schon gesagt haben, und zwar nur in einem Zimmer. Also wir haben das Zimmer geteilt.
Und er wollte Schütteler werden? Oder Musiker? Nein,
nicht nur wählen, ich war auch gewesen. Also ich habe lange bei Blue Stars gejudet, nachher bei GC, bei mehreren Kantonalauswahlen. Nachher kam Musik, dann wollte ich Musiker werden. Ich habe aber gemerkt, dass ich zu wenig gut bin. Einerseits und andererseits das, was mir eben beim Schreiben gefällt. In einer Band ist das schwierig. Immer andere Leute, dann hat der wieder keine Zeit gehabt, der hat wieder Lampen gehabt mit seiner Freundin. Wir sind uns nicht wirklich einig geworden, was wollen wir für Musik machen. Schreiben ist dort, also ich bin mein eigener Regisseur sozusagen. Wenn einer Fehler macht, dann bin ich's, dann bin ich geschuld. No one else to blame. Also mir gefällt das sehr.
Jetzt müssen wir gleich noch mal über die Jugend reden, oder? Es heisst überall, es waren die rebellischen Jugendlichen gewesen, eben mit frisierten Töffli, Joints, Open Air und irgendwie Frauengeschichten. Also was ist denn dort euer Plan gewesen? Ihr wollt die Welt verändern? Oder was ist euer Jugendgefühl?
Aha. Das ist, da bin ich wie ein kleiner Bub geblieben.
Und was ist denn so das Lebensgefühl gewesen?
Ja, schon das. Ein sehr rebellisches und die Eltern und Autoritäten wie Lehrerschaft, das sind Gegner gewesen. Das ist ganz klar definiert gewesen. Das ist damals aber auch üblich gewesen. Das hat sich ja heute sehr verändert. Dass meine Mutter ist meine beste Freundin und all das Zeug, da muss ich auch mal schmunzeln. Ich habe gar nicht wählen, den besten Freund haben meinem Vater, sondern es ist mein Vater gewesen und da hat es einen Abstand gegeben, wo ich gefunden habe, der muss auch so sein und man sieht die Welt auch anders und man geht anders um mit der Welt. Also es hat eine Welt gegeben, an der ich mich gerieben habe. Und das mache ich heute noch. Das hat sich sich nie gelegt. Mhm. Also ich will die Welt mit meinen Büchern. Ich weiss, wie albern das tönt und wie viele Leute jetzt werden den Kopf schütteln, aber das ist mir gleich. Die Literatur ist nicht nur da zur Unterhaltung und damit es uns gut geht.
Habt ihr wirklich Schallplatten geklaut als Jugendliche?
Haben Sie wirklich das Gefühl, das erzähle ich jetzt hier am Radio?
Ja, wir sind auch unter uns sozusagen. Aber stimmt mich auch schon, gell? Wenn ich euch so anschaue, kann ich mir das eigentlich gut vorstellen.
Also es war auf jeden Fall eine Jugend, die ja, immer so ein bisschen an der Grenze war, zu auch können das Loch abgehen. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich den Beruf gewählt habe. Ich sehe den Beruf vom Künstler sowieso, nicht nur vom Schriftsteller, als einen Beruf, der am Rand der Gesellschaft stattfindet und auch die Pflicht hat, eine gewisse Sache anders zu machen, als man sie sonst macht.
Mit 17 ist etwas Schlimmes passiert bei euch. Ja. Er hat einen Töffunfall, also nicht ihr, sondern ein Kollege eben, hat einen Töffunfall gehabt, ist gestorben dabei. Was hat das mit euch gemacht? Hat ihr gemerkt, als Jugendliche bin gleich nicht unsterblich, wie ich es immer gedacht habe? Oder?
Das ist das eine, ja. Also wir haben zwei schwere Töff gekauft, ohne Führerschein. Wir waren ja noch zu jung und sind mit amerikanischen Plastiknummern rumgefahren. Wir sind dann verwutscht worden und ein Streifenwagen von der Zürcher Stadtpolizei hat den Claudio mit seinem Töff in den Wald verfolgt. Dort ist er verunfallt und dann gestorben. Ja, von diesem Tag an war meine Jugend vorbei. Ich habe begriffen, was man ja nicht versteht als 17-Jähriger. Ich bin nicht unsterblich, habe ich begriffen. Dein Leben ist endlich. Mhm. Pass auf. Mhm. Ein schreckliches Erlebnis, aber auch ein sehr lehrsames. Es klingt jetzt furchtbar, wenn ich das sage, weil der Claudio ist tot.
Martina Fuchs, im Unterschied zum Hans-Jörg Schertelep seid ihr in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen, mit einem älteren Bruder zu Aarau. Euer Vater war Stadtbaumeister, Mutter Lehrerin für behinderte Kinder. Was habt ihr so für Bilder aus dieser Zeit?
Es war wahnsinnig harmonisch. Ich bin wirklich wie in der Goldwiege aufgewachsen, sehr behütet, immer friedlich gsi die Heime.
Immer friedlich?
Ja,
in welcher Familie ist es immer?
Das war wahnsinnig, wenn ich zurückschaue. Also wirklich eine Kindheit wie im Bilderbuch.
Was hat er von Mutter geerbt und was vom Vater? Was würdet ihr sagen?
Vom Vater Disziplin und hart arbeiten. Mhm. Und wirklich an sich glauben, an sich arbeiten. Und von der Mutter ein bisschen die softe Seite,
gibt's
dass man
die?
Wirklich auch Emotionen kann zeigen kann. Jawohl, ich würde sagen, mein Charakter ist ein bisschen wie ein Schildkrott, also ein harter Panzer, aber innen auch soft. Mhm. Und tue mich auch manchmal gerne zurückziehen und überlege, what's next. Mhm. Und es muss aber dann immer wieder bald etwas gehen.
Lustig ist eigentlich, hat er einen Pfadi-Namen gehabt, der total zu euch passt?
Ich weiss nicht, wie die Pfadi-Führer schon dort mal gemerkt haben, dass ich so ticken tue. Und zwar war mein Name Strolch. Also
Strolch.
Schon dort mal
einfach passender.
Genau wie ein Globetrotter.
Seid ihr auch so ein bisschen rebellisch gewesen? Also habt ihr auch Sachen gemacht, das kann man sich bei euch fast nicht vorstellen, aber sie können so viele Sprachen, seid ehrgeizig, sie machen Karriere. Seid ihr auch eine Rebellin gewesen in der Jugend?
Also wenn wir jetzt heute im Radiostudio bei Ihnen, Frau Hassler, unsere Schuhe anschauen. Der Herr Schertenleib hat einen Rockerstiefel an.
Cowboy-Stiefel.
Leder, genau. Ich habe hohe Absatzschuhe an, genau, High Heels. Aber es ist auch so gewesen, dass ich natürlich schon damals eine sehr rebellische Person gewesen bin. Ich habe schon gehört, was meine Eltern gesagt haben, aber dann meistens 180 Grad etwas anderes gemacht.
Also heisst es auch ein bisschen kiffen und Plattenstellen und so Sachen?
Was ich muss sagen oder darf beichten, ich habe nie Drogen genommen, nicht einmal gekifft, nicht einmal einen Joint angezündet. Was ich ein bisschen tue, nicht bereuen, aber ich würde es gerne mal probieren. Wir haben Nielen geraucht in der Pfadi, aber auch Alkohol, seit ich viele Jahre im Nahen Osten gelebt habe, trinke ich eigentlich nicht. Obwohl ich sehr ein höheres Alkohol-Toleranz-Niveau habe. Also in China habe ich einmal meine Kameramänner, und das waren grosse Fetzen, ja? Mit 15 Mautai-Shots, also Schnaps-Shots unter den Tisch getrunken habe.
Aber sonst trinke ich eigentlich keinen Alkohol
und auch keine Drogen.
Das gibt mir aber das sind abgehauen von den Heimen.
Jawohl, oder? Ich mag mich erinnern an eine Story, eine Episode. In einem schönen Sommer sind wir zu Abend im Garten gewesen, bei meinen Eltern zu Hause, und haben ein Zelt aufgestellt, meine Freundinnen und ich. Wo meine Eltern das Licht abgelöscht haben, sind wir noch ein bisschen dort im Zelt gelegen und haben so da, als würden wir jetzt einschlafen. Nachher sind wir ins Caramba in Aarau, das war der Nightclub in Aarau, go shaken, bis dann mein Vater auftaucht ist und uns an den Ohren
heimgenommen hat. Da hat es ein Donnerwetter gegeben. Gut, also, ihr seid auf Genf go studieren, internationale Beziehungen, und dann habt ihr etwas jetzt im Nachhinein Lustiges gemacht. Ihr habt euch zu Bern beworben beim Schweizerischen Geheimdienst. Das hat aber dann nicht so richtig geklappt.
Nein,
oder?
Das war eine grosse Enttäuschung, aber eben aus jedem Niederschlag, aus jedem Downfall mache ich das Beste daraus. Mhm. Also ich stehe gerade wieder auf,
aber es geht
etwa einen Tag oder zwei und dann geht es weiter. Es war so, ich habe mich als arabische Agentin, Spionin sozusagen, Special Agent beworben. Das war gerade nach der Uni und dort, wie der Herr Schertenleib, einfach halt ein bisschen naiv die Welt verändern, etwas Spezielles machen, etwas crazy aus dem Leben rausholen und mich
dort beworben. Das halte ich übrigens nicht für naiv, da muss ich also gerade einschreiten. Die Welt verändern ist das Gegenteil von naiv. Ich halte es für naiv, wenn man die Welt so akzeptiert, wie sie ist. Entschuldigung, wenn ich da
zwischen dir bin. Das ist gut, aber
ich bin 100%ig mit einverstanden.
Eben, dort beworben?
Und dort beworben, den Arabisch-Test mit 6 abgeschlossen, also schriftlich und mündlich. Aber dann hat es angefangen zu happern beim Psychologietest, weil die zwei Generäle, die wir dort gesessen sind, in dem grauen, ohne Fenster, metallischen Raum, Zimmer, haben sie mir dann gesagt, ich sage zu extrovertiert, zu kommunikativ und kann ich einfach nicht aufs Maul sitzen. Und da haben sie wahrscheinlich schon sehr recht gehabt. Aber ich habe doch Geheimnis für mich behalten. Also, das ist dann schon so.
Und sonst würdet ihr jetzt irgendwo in den Bergen sitzen und der Funkfall KI da ablösen oder so. Vielleicht hat er es besser gemacht. Ihr habt ja eine Lehre gemacht, Hans-Jörg Schertenleib.
Also, ja, ich habe eine Berufslehre gemacht.
Schriftsetzer und Typograf, hat man dann von daheim aus gesagt, jetzt lernst du zuerst etwas rechts, bevor du das schreibst.
Ja, das hat mein Vater natürlich gesagt und da hat er auch absolut recht gehabt. Also das würde ich, wenn ich eigentlich Kind hätte, auch so sagen. Tönt jetzt vielleicht ein bisschen erstaunlich, dass das aus meinem Mund kommt, aber ich bin immer noch stolz und froh, habe ich die Berufslehre, die 4 Jahre gedauert hat, abgeschlossen. Das ist ein Beruf, den es schon während meiner Berufslehre nicht mehr gegeben hat, also Bleisetzer. Mhm. Ich habe nach 2 Lehrjahren gewusst, der Beruf wird in dieser Form nicht mehr existieren. Was eine komische Situation ist, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, hat mir dann nachher, nach Abschluss von der Lehre, allerdings auch erleichtert, eben den Sprung ins kalte Wasser vom freien Schriftstellen.
Jetzt wäre es normalerweise so, in der Sendung persönlich, dann wären in der vordersten Reihe die Angehörigen, die da würden sitzen, von unseren Gästen. Die hören jetzt irgendwo daheim zu, Hans-Jörg Schertenleib, eure Frau, ich weiss nicht, auf dem Sofa, am Küchentisch oder so. Das sind das zweite Mal verheiratet, seit 8 Jahren. Ist das Brigitte? Warum ist jetzt gerade die Brigitte?
Weil sie die beste Frau ist von der Welt. Mm-hmm. Ganz einfach, simpel. Das ist der grösste Glücksfall von meinem Leben. Die erste Ehe ist der grösste Fehler von meinem Leben, der zweite der grösste Glücksfall.
Das ist eine schöne Liebeserklärung. Was kann,
das
sie,
kann, man sagen,
was kann sie besser als dir können?
Ja, wie haben wir 2 Stunden Zeit? Nein, also das mag kitschig tönen, aber mir ist das bewusst in meinem Alter und auch in ihrem Alter, wenn man sich nochmal so findet, ist das ein absoluter Glücksfall. Und für das schauen wir beide auch. Ja. Müssen wir gar nicht gross, es funktioniert einfach wunderbar.
Kinder, sie waren nie ein Thema gewesen.
Ich wollte nie eigene Kinder. Nein, ich wollte gar nicht mich selber fortpflanzen und in einem kleinen Mensch wiedererkennen. Nie ein Thema gewesen. Ich bin allerdings dankbar, dass Brigitte 2 Töchter hat, Angie und Zandi, 23, 21. Und ich genau in dieser Zeit, die schwierig war, dabei war, nämlich die Pubertät. Und in dieser Zeit habe ich dann herausgefunden, es sind nicht nur junge Burschen, Pain in the neck, sondern auch eine junge Dame. Und das klingt jetzt aber viel zu negativ. Es ist eine grossartige Erfahrung. Ich bin wahnsinnig dankbar darum. Und ich finde auch die Rolle, die man sehr oft sagt, sagen schwierige, nämlich die vom Stiefvater oder der Stiefmutter, sagen schwierige. Ja, das ist sie, aber es ist auch eine gute Rolle, weil man hat in dieser Rolle einen gesunden Abstand zu den Kind, jetzt rede ich auch von Abstand. Das ist etwas Wichtiges in meinem Leben übrigens.
Ist auch jetzt gerade in dieser Zeit etwas wichtig?
Wir wissen, ja, ist aber auch sonst in meinem Leben wichtig. Der Abstand, den verlieren die Eltern. Also das ist das, was mir oft auffällt. Wenn ich Eltern höre, über ihre Kinder reden, dann kann ich oft nur den Kopf schütteln.
Martina Fuchs, Sie sind nicht verheiratet. In einem Interview hat er mal gesagt, heiraten will ich nie. Wie wenn jetzt das etwas so dermassen Schreckliches wäre. Warum?
Ich habe Angst vor Bindung. Und mein Leben mit einer Person zu verbringen und auch vom religiösen Aspekt her, von der Kirche her, ich sehe es einfach nicht mehr von mir persönlich aus. Das ist meine Ansicht, dass ich heiraten will. Ich bin offen für Freundschaften, für Beziehungen und so weiter, aber es hat einfach keine Priorität für mich. Ich finde, wir leben in einer disruptive Society. Man hat einfach keine Garantie mehr, dass es hat. Und ich will auch kein Kind haben. Ich habe einmal mit dem Gedanken geflirtet, ein Adoptivkind zu haben. Ein Mädchen oder ein Bub aus Ostafrika zu adoptieren. Aber habe dann sehr schnell realisiert, dass es als Single Mom sehr schwierig kann werden. Vor allem in Europa, in der Schweiz, wo einfach die sozialen Strukturen nicht da sind, zu wenig Hilfe. Und habe auch meine Eltern nicht damit belasten wollen, natürlich. Und meine Neffen, meine Gottkinder und bin Mentorin bei ganz vielen Organisationen.
Und sind zufrieden? Also, ich stelle mir das so schwierig vor, ihr macht Karriere, seid immer unterwegs, Nomadin. Also ist es nicht schwierig, einen Mann zu finden, der das Leben überhaupt mitmacht?
Sehr. Es ist ein bisschen wie eine Pyramide. Also ich sehe es so, dass viele Männer halt Frauen wählen, die entweder weniger verdienen, weniger intelligent sind oder wieder der Trend, auch in China sieht man das, wo Frauen einfach als Puppen oder Marionetten dargestellt werden. In China gibt es eine App, die heisst Meitu, also schönes Bild, und das ist einfach schlimmer als bei Instagram-Filtern und anderen Apps, die man hat, wo man nachher dann einfach wie eine Barbie-Doll aussieht. Und ich finde einfach, das ist ganz etwas Schreckliches. Und es gibt wirklich viele Männer, die ich kennenlerne, die halt mit einer starken Persönlichkeit und Frau nicht umgehen können. Und ich lerne wahnsinnig influential Personalities kennen, oder? Also sei es der Chef von der grössten Bank von der Welt, ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, der Lang Lang, oder letzte Woche bin ich mit dem Will.i.am, das ist der Black Eyed Peas Frontman und Innovator und Seven-Time Grammy Winner, bin ich im Studio in London. Und das sind schöne Beziehungen, schöne Begegnungen, aber es ist nicht einfach, eine Beziehung aufzubauen.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt sind wir schon fast am Schluss von dieser Sendung, Zeit raset. Das seid ihr gesagt, am 25. Buch ist es in guten Zügen, in den letzten Zügen, das Buch, haben Sie ja geschätzt.
Ich bin ehrlich gesagt am 26. Das 25. ist bereits lektoriert.
Das kommt raus.
Das kommt im September raus und ich schreibe im Moment eine Gespenstergeschichte.
Aha, ja.
Yes.
Und Lesungen gibt es ja jetzt eben keine in dieser Corona-Zeit. Wenn das mal durch ist, auf was freut ihr euch am meisten? Habt ihr euch das eigentlich schon mal überlegt?
Auf Amerika zurückzufliegen. Auf Lesungen. Also wir gehen jetzt 3-4 Lesungen durch die Lappen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ich mache gerne Lesungen, aber ich tue mich nicht über Lesungen und Auftritte von Menschen definieren. Mein Beruf findet im Schreibzimmer statt. Darum, es gibt im Moment ganz viele Autorinnen und Autoren, die jammern, die Welt bricht zusammen. Nein, tut sie nicht, bleiben die auch im Büro und schreiben am neuen Buch. Also, wir sind Schriftsteller, nicht Darsteller.
Und wenn es geht, haut er ab auf Amerika. Martina Fuchs, habt ihr euch schon überlegt, was macht ihr, wenn die komische Corona-Zeit durch ist als erstes, wenn man aber nicht mehr drinnen hocken muss?
Ich kann auch nicht warten, meine Koffer wieder zu packen.
Und ab in die weite Welt. Es geht möglicherweise noch ein Moment. Jetzt schauen wir zuerst, dass wir die Corona-Zeit gut überstehen und daheim bleiben, Abstand halten und uns schöne Sachen gönnen. Martina Fuchs, Hansjörg Schertenleib, ich wünsche euch alles Gute, vor allem auch gute Gesundheit. Danke herzlich für den persönlichen Einblick in euer Leben in dieser Stunde. Und euch allen, die irgendwo im Land draussen sind, daheim sitzen, uns zugelassen haben, wünsche ich einen schönen Sonntag, habt Sorge zueinander und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals.
Wiedersehen.
Merci.
Unsere Talksendung persönlich ist live aus dem Radiostudio Zürich gekommen. Gäste bei der Sonja Hasler sind Martina Fuchs, Wirtschaftsjournalistin und Fernsehmoderatorin, und Hans-Jörg Schertenleib, Buchautor. Technik, Ferenc Balgo. Heute in einer Woche laden Dani Forler ein und seine Gäste sind der Florin Gavietzel, Kabarettist und Musiker, und Rebecca Kloppat, Naturköchin. Das persönlich, das findet dann im Radiostudio Chur statt und auch dann wieder ohne Gäste. Aber Sie können es hier auf SRF 1 hören, am nächsten Sonntag um 10 Uhr am Morgen oder am Abend in der Wiederholung. Und dann natürlich jederzeit im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.